HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Hamburg Media School. Dem Ort, an dem wir mit spannenden Persönlichkeiten aus unserem Netzwerk sprechen und Einblicke in Karrierewege nach dem Studium geben. Mein Name ist Mirek Herbert und ich freue mich sehr, euch heute durch diese Folge zu begleiten. Unsere heutige Gästin ist Ramona Jeckle, Alumna der Hamburg Media School und ein tolles Beispiel dafür, wie vielfältig der Weg nach dem MBA im Medienmanagement aussehen kann. Ihr Weg in die Medienbranche war dabei alles andere als vorbestimmt. Wir sprechen heute darüber, wie genau dieser Weg verlaufen ist, welche Erfahrungen sie an der HMS besonders geprägt haben und welche Skills heute wirklich zählen, wenn man in der Medienbranche Fuß fassen möchte. Liebe Ramona, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. So, Ramona, richtig schön, dass du es heute zu uns geschafft hast. Wie geht's dir?
Ja, danke schön, Mirelle. Also auch vielen Dank, dass ich da sein darf. Mir geht's sehr gut. Genau. Und freue mich jetzt auf den gemeinsamen Talk mit dir.
Super, dann lass uns doch gerne direkt reinstarten. Also, du bist ursprünglich ganz klassisch in die Wirtschaft gestartet mit Studium an der Goethe-Uni in Wirtschaftswissenschaften und davor sogar mit einer Ausbildung zur Bankkauffrau. Und dann kam plötzlich die Medienwelt ins Spiel. Du hattest geschrieben, es gab so ein Seminar, das hat dich voll in den Bann gezogen und hat dich in die Medienwelt katapultiert, kann man ja schon sagen. Was war das für ein Moment? Magst du ein bisschen erzählen?
Ja, gerne. Wobei ich fast rückwirkend sagen muss, es war auch gar nicht so der eine Moment, in dem es dann Klick gemacht hatte, sondern wenn ich da jetzt nochmal rückblickend dran denke, war es eigentlich so ein schleichender Prozess. Also wie du es ganz richtig gesagt hast, bei uns im Studium war es einfach alles sehr finanzlastig ausgelegt. Wir waren stark im Bereich Wirtschaft vertreten und wir hatten dann im dritten oder im vierten Semester ein Marketing-Seminar, was ja eigentlich auch das Marketing eher so im Wirtschaftsbereich umfassen sollte. Und der Prof, der dieses Seminar damals geleitet hatte, der kam selber aus der Medienbranche und der hatte dann halt in dem Seminar immer mal so die ein oder anderen Anekdoten aus seinem damaligen Alltag erzählt. Er war selber viel beim Radio, meine ich mich zu erinnern, hat aber auch viel mit Agenturen zusammengearbeitet, die eben dann in der Medienbranche aktiv waren. Und ich fand seine Geschichten einfach immer so spannend. Und da ging es so langsam los, dass dann so die Idee aufkam, vielleicht gibt es ja dann da vielleicht für mich eine Möglichkeit, mich auch so in die Richtung zu entwickeln. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Und wir hatten aber in dem Studium selber, ist ja auch ein Stück weit systemimmanent, einfach keine Möglichkeiten, von Finanzen zu Medien zu wechseln. Also hatte ich ihn nach einer Vorlesung mal darauf angesprochen, ob er irgendeinen Tipp für mich hätte. Und dann kam eben relativ schnell auf, man könnte bei uns halt versuchen, zumindest über die Bachelorarbeit mehr in diese Richtung zu gehen. Dann habe ich da ein Thema von ihm bekommen, bin dann da in so ein kleines Rabbit Hole abgestiegen von TV-Werbewirkungsforschung und wie das zusammenhängt mit Agenturen und Kundenwerbeschaltungen und habe mich da so drin verloren, dass ich da dann letztendlich genau im finalen Schritt festgestellt habe, das klingt alles so cool und so spannend, da möchte ich dauerhaft hin.
Oh, wie cool. War das dann aber sehr praxisbezogen, die Bachelorarbeit, oder war das wirklich rein literaturbasiert?
Ah, das war so gut wie gar nicht praxisbezogen, genau. Das war komplett literaturbasiert, zumal es ja auch für unseren Studiengang was sehr Ungewöhnliches war. Also man hätte sicherlich die ein oder andere Bachelorarbeit dann auch zusammen mit Unternehmen schreiben und da mehr Praxisbezug reinbringen können. Ich gehe aber stark davon aus, dass das eben auch wirklich eher für die Themenbereiche gedacht war, die die Uni natürlich in ihrem Jahrgang oder in ihrem Studiengang da auch schwerpunktmäßig abdeckt. Und durch diese Sonderlocke hatte ich da sowieso andere Voraussetzungen, sage ich mal, aber war eben auch sehr dankbar drum, weil so eine Flexibilität ist ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, super. Aber richtig, richtig cool. Das heißt, du hast dann schon mal ein bisschen in die Medienwelt geschnuppert und du hattest ja dann bestimmt eine Vorstellung von der Medienwelt. Würdest du sagen, dass diese Vorstellung, die du damals hattest, wenn du jetzt die Realität ja schon ein bisschen deutlich besser kennst als damals, ist das noch genauso oder ist das ein bisschen anders, als du es dir vorgestellt hast?
Boah, sowohl als auch, so blöd es auf den ersten Moment klingt. Aber auf der einen Seite hatte ich mir das schon damals super spannend vorgestellt, weil ich eben mitbekommen hatte, wie viel Bewegung da in dem Alltag einfach drin ist und wie viele neue Dinge man jeden Tag aufs Neue entdecken kann, was sich an Themen auftun, was sich an Feldern vielleicht auch irgendwie verändern. Das fand ich total spannend und wollte es unbedingt machen. Und gleichzeitig war mir gar nicht bewusst, wie breit diese Branche aufgestellt ist. Also damals habe ich dann eben mit meinen, ich glaube Anfang 20 Jahren, dann ja doch noch relativ naiv da drauf geguckt und dachte, naja gut, es gibt TV, es gibt Radio und es gibt das Internet und halt eben die Printmedien, klar, die kennt man auch. Aber mir war gar nicht bewusst, wie viele verschiedene Felder man in dieser Branche dann auch einfach noch entdecken kann. Und habe mich dann da immer so nach und nach reingearbeitet über Praktika und über unterschiedliche Projekte, um mal so diese verschiedenen Facetten kennenzulernen. Mhm. Und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, die ein oder anderen Sachen liegen mir vielleicht auch gar nicht, auch wenn ich sie spannend finde. Und die anderen, die ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte, die gefallen mir irgendwie jetzt sogar so gut, dass ich da nochmal tiefer einsteigen möchte.
Okay, du hast gerade schon das Wort Praktika genutzt. Du hast ja dann quasi nach deinem Bachelor ein Praktikum bei NTV in Köln gemacht.
Richtig.
So, was würdest du sagen? Was war das für ein Praktikum und hat es dir gefallen? Hättest du dich da länger gesehen oder war das wirklich eher so, war nice und ciao?
Also absolut, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und tatsächlich kam aber die ganze Situation eher so ein bisschen aus der, in Anführungszeichen, Notlage raus, weil ich hatte ja dann die Bachelorarbeit geschrieben gehabt, die war fertig und ich stand ja dann nach dem Bachelor in Wirtschaftswissenschaften beziehungsweise Wirtschaftspädagogik, der Vollständigkeit halber, stand ich dann eben vor dem Punkt, okay, wie mache ich jetzt weiter und wie schaffe ich es vielleicht auch nochmal in ein Folgestudium in der Medienbranche zu wechseln? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gar keine Idee, wie ich das anstellen möchte und habe dann eben überlegt, okay, mit Praktika die ersten Praxiserfahrungen sammeln könnte vielleicht ein Türöffner sein. Hatte mich dann einfach mal blind auf die verschiedensten Sachen beworben. Genau, NTV in Köln hatte mir dann eine Zusage erteilt. Da habe ich mich riesig gefreut. Und da bin ich damals in der Abteilung Digital Products gelandet, was dann eben mit Reporting-Themen zu tun hatte und eben auch App-Entwicklung und wie sich eben die Nachrichten-App damals, also 2016, weiterentwickeln kann, was man monitoren kann, was man an Wettbewerbsanalysen machen kann. Das war ein schöner Einstieg in der Zeit. Ich wäre da auch sehr gerne geblieben. Auf der anderen Seite war mir natürlich auch bewusst, wenn ich jetzt aktiv in die Medienbranche rein möchte, muss ich eigentlich noch irgendwie gucken, dass ich da noch was hinterherbekomme in der Weiterbildung. Also dass es eben nicht so diese Wirtschaftskomponente bleibt, mit der ich dann einfach in der Branche selber wenig beitragen kann. Und wie es der Zufall so will, habe ich in dem Praktikum tatsächlich damals auch eine sehr liebe Kollegin kennengelernt. Die war zu dem Zeitpunkt Trainee bei der RTL Mediengruppe und dann für, ich müsste lügen, ich glaube 3-4 Monate war sie bei uns in der Abteilung. Ich selber war ein halbes Jahr da. Und sie hatte mir dann nämlich damals erzählt, dass sie von der Hamburg Media School kommt. Also das war Greta, damals noch Greta Gierden. Und dann hatte ich sie eben damals schon super viel dazu gefragt. Also wie sieht das Studium aus? Was erwartet einen denn da? Und ist es nicht dann blöd, wenn ich aus der Wirtschaft komme? Macht es nicht vielleicht gar keinen Sinn, dass ich das überhaupt versuche? Weil du hattest ja einen anderen Werdegang als ich. Und Greta meinte dann schon damals zu mir, du, bei der Hamburg Media School ist das entscheiden die selber. Also das ist nicht automatisch ein Ausschlusskriterium, sondern es gibt da ein Assessment Center, bewirb dich einfach mal, erzähl, was du machen möchtest, erzähl von deinem Background. Und wenn die den Eindruck haben, dass das passt, dann wird das schon. Und das fand ich irgendwie so eine schöne und optimistische Perspektive, dass ich mir dachte, naja klar, die Chance, die nutze ich jetzt einfach. Und ja, wie es dann so sein sollte, hat es dann im Assessment Center tatsächlich auch gereicht.
Ja, witzig, weil meine nächste Frage wäre tatsächlich gewesen, von der BWL macht man ja meist eher einen BWL-klassischen Master, also sprich an der Goethe oder LMU oder wo auch immer. Und du hast dich ja dann für den MBA an der HMS entschieden. Also war es wirklich dieser Kontakt bei NTV, der dich auf die Idee gebracht hat? Und hast du davor schon mal von der Hamburg Media School gehört oder war das der allererste Kontakt?
Tatsächlich war das wirklich der allererste Kontakt. Also ich kam ja aus einer ganz anderen Bubble und ich kam geografisch aus einer ganz anderen Richtung. Also ganz ursprünglich bin ich ja genau in Bayern geboren und aufgewachsen und habe mich dann über den Bachelor zumindest nach Frankfurt hochentwickelt. Das war dann aber auch schon das Äußerste der Gefühle mit Hessen. Und dann, ja klar, Köln war dann natürlich mit NRW nicht weit weg von Hessen, aber das war bis dato so das Nördlichste, was ich da eben geografisch so geschafft hatte, da mal von zu Hause wegzukommen. Deswegen genau, zusätzlich diese andere Bubble mit, wie du es auch ganz richtig schon gesagt hattest, Bankausbildung und bis dato alles auf Wirtschaft ausgerichtet, war mir nicht bekannt und ich hatte damals natürlich auch überhaupt keine Kontakte in die Branche. Also ich dachte mir immer so von außen, man selber schaut viel fern, so, oh, wie cool muss es sein, da arbeiten zu können. Aber ich hatte überhaupt keine Idee, wie kommt man da rein, wie kann man das anstellen. Also ich wäre sehr dankbar gewesen, hätte ich diese Info natürlich vielleicht auch schon ein bisschen früher gehabt. Aber gleichzeitig kam sie ja noch zum richtigen Zeitpunkt. Und ich war der Kollegin damals eben einfach auch dann sehr dankbar, dass sie mir das da so offen alles mit mir geteilt hatte, ne, und mir da die Tipps gegeben hatte. Wer weiß, wo ich sonst gelandet wäre.
Das stimmt. Und wenn wir schon bei der Hamburg Media School sind, du bist ja dann an die Hamburg Media School gekommen, auch wahrscheinlich mit starken Erwartungen an das Studium. Und retrospektiv, was würdest du sagen, wurden deine Erwartungen untertroffen oder sogar übertroffen oder war es genauso, wie du es dir vorgestellt hast?
Also auch da würde ich sagen, je nachdem, welchen Bereich man dann so ein bisschen auswertet, ist von allem was dabei. Also ich hätte niemals erwartet, dass wir mit dem Praxisbezug, den wir da bekommen, dann auch wirklich in der Praxis so einen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Vorteil haben. Aber wir kommen da ja auch später wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Das waren schon Dinge und Themen, von denen ich damals überhaupt nicht verstanden habe, warum wir das jetzt lernen müssen oder warum wir da jetzt so aufwendig an dem Praxisprojekt die ein oder anderen Modelle mitnehmen müssen. Und rückblickend, wenn man es dann im Alltag einsetzt, merkt man, oh wow, das war nicht nur absolut richtig so, sondern das ist tatsächlich auch ein wahnsinnig großer Vorteil, weil der einem dann im Arbeitsleben an vielen Stellen erspart, sich nochmal neu einzulernen oder sich neu zu strukturieren. Also das war wirklich richtig stark. Zwischenzeitlich war es dann aber auch so, dass ich das ganze Zeitthema, also dieses Zeitmanagement und wie viel Aufwand man in die Sachen stecken muss und was es auch bedeutet, Trimester anstatt Semester zu haben, also dann quasi auch nur einmal Semesterferien anstatt viermal, das habe ich massiv unterschätzt. Da hatte ich zeitweise auch gut zu kämpfen, dann alles abzuwägen mit Werkstudentenjob und Vorbereitung auf die Klausuren. Das war so einer der Momente, wo ich festgestellt habe, ich habe es mir leichter vorgestellt, als es dann letztendlich war. Und dann kommt natürlich aber zu guter Letzt, klar, das Thema Medienreisen, das ja auch ein zentraler Bestandteil bei der HMS ist. Und da wurden die Erwartungen auch, obwohl ich von Greta schon sehr viel Positives gehört hatte, noch mal mehr übertroffen. Das war dann schon auch immer so ein Highlight, wo ich auch sehr froh war, dass wir das mitnehmen konnten.
Ja, super. Das klingt richtig toll. Zur Medienreise kommen wir später noch mal. Ich würde gerne noch mal auf die Praxisprojekte kommen. Und zwar, du hast ja wirklich coole Praxisprojekte gehabt. Also mit Axel Springer und dem Warner Bros. Und wie war das damals für dich, schon im Studium an richtigen strategischen Fragestellungen zu arbeiten? Und welche Voraussetzungen oder andersrum, welche Herausforderungen hat das denn auch mit sich gebracht?
Ja, also es war wahnsinnig spannend natürlich, ne? Also man kommt so aus der Studienwelt, hat maximal die ein oder anderen Praktika gemacht und plötzlich darf man in so einer kleinen Gruppe bei nicht unbedeutenden Positionen in solchen Unternehmen dann die eigenen Ideen pitchen. Also das ist schon was, das ist echt was Besonderes. Also das hat uns immer wahnsinnig viel Spaß gemacht und auch die Themen, die wir damals bekommen hatten in den Praxisprojekten, die waren auch unglaublich spannend. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte mit den beiden Teamkonstellationen auch einfach wahnsinnig viel Glück, weil wir jeweils immer wen mit dabei hatten, der oder die dann einfach schon total strukturiert war. Es waren ja auch viele Leute bei mir im Jahrgang mit dabei, die schon Erfahrung aus der Arbeitswelt mitgebracht hatten. Und ich kann mich noch erinnern, vor allem bei Axel Springer war eine Kommilitonin mit dabei, die hatte da einfach so einen genauen Plan, dass sie uns da alle auch so richtig schön mitgezogen hat und wir von ihr viel lernen konnten. Und wir dann aber gleichzeitig auch in der Gruppe immer versucht hatten, auch die Themen nochmal aus den unterschiedlichsten Richtungen zu beleuchten. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass wir in einem der Projekte dann über zwei Routen diskutiert hatten und dann die eine Kommilitonin gedanklich total auf Route 1 gesetzt hatte, weil das eben ihr Steckenpferd war. Und sie dann aber durch die Diskussionen mit uns gemerkt hat, ach so, naja, Route 2 kann man aber eigentlich trotzdem auch nochmal mitnehmen. Das ist halt einfach nur nicht ihr Themenschwerpunkt, aber so nach dem Motto, solange wir den übernehmen, ist es für sie fein. Und dann hatten wir ein so in sich geschlossenes Konzept, würde ich mal sagen. Also muss man natürlich immer ein bisschen mit dazu sagen, Innen- versus Außenwahrnehmung. Also wer weiß, wie es im Unternehmen dann ankam. Aber wir waren echt zufrieden am Ende mit den Ergebnissen und hatten gesehen, wie viel Arbeit da drin steckt, das von vorne bis hinten zu durchdenken. Das ist ja so der erste Schritt. Und dann aber auch zu sagen, man muss es schaffen, sich in einem Team gemeinsam darauf zu committen, das so runterzubrechen und auf den Punkt zu bringen, dass es in den vorgegebenen Zeitrahmen passt. Weil bei manchen Themen könnte man ja ewig weit ausholen. Da steckt so viel Recherchearbeit drin, da würde man am liebsten alles erzählen. Aber genau das ist es ja auch, was in der Arbeitswelt eine große Herausforderung darstellt, dass man all das Wissen, das man zu einem Thema hat, irgendwie so kompakt auf den Punkt bringen und in den Rahmen gießen muss, dass jemand, der das gepitcht bekommt und vielleicht sogar gar nicht so tief drin ist, trotzdem versteht, worum geht's und warum ist das wichtig. Und das aber gut begründet und validiert. Also das war sehr, sehr stark in dieser Zeit, dass wir da so viel auf dieser Ebene lernen konnten und auch gemeinsam als Gruppe dann da an den Herausforderungen wachsen durften.
Das klingt richtig toll. Auch eine Frage dazu noch. Wie wurden denn eure Gruppen zusammengestellt? Du meintest, es gab ja schon Vorerfahrungen. War das rein interessenbasiert oder wurde das von der Uni gemacht?
Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Es wurde von der Uni gemacht. Also nach welchen Kriterien sie das verteilt hatten. Ich kann mich nur noch erinnern, dass wir jedes Mal, wenn die Praxisprojekte ausgeschrieben waren, durften wir eine Erst- und eine Zweitpriorität angeben. Es kann sogar sein, dass eine dritte mit dabei war, aber ich meine, es waren nur zwei. Mhm. Und dann wurde das eben immer so im Hintergrund in der, in Anführungszeichen, Blackbox ausgewürfelt. Ich denke aber, wenn ich mir rückblickend anschaue, wie unterschiedlich wir zusammengesetzt waren, dass schon immer die Idee war, so aus jedem Bereich jemanden mit reinzunehmen, wie du es ganz richtig sagst, eine Person, die vielleicht auch schon mehr Erfahrung in der Arbeitswelt hat, und teilweise ja sogar auch in der Medienwelt. Also ich hatte ja auch schon Vorerfahrung durch die Bankausbildung, aber halt in einem ganz anderen Bereich. Das hat in den Praxisprojekten, ich möchte nicht für mein Team sprechen, aber ich traue mich trotzdem mal sagen, das hat an der einen oder anderen Stelle einfach nicht viel geholfen. Deswegen hatte ich immer so den Eindruck, die Idee war schon zu gucken, dass die Gruppe grundsätzlich ausgewogen ist und dass immer eine Mischung aus kreativem Input und strategischen Stärken zusammenkommt, sodass jedes Projekt am Ende dann natürlich auch aus Sicht der HMS ein Erfolg wird.
Absolut, ja, richtig spannend. Wie viele wart ihr eigentlich im Jahrgang?
Da fragst du mich jetzt was. Ich habe im Kopf 24. Es könnte aber auch sein, dass wir 21 waren, weil wir am Anfang auch einen Kommilitonen dabei hatten. Der war gar nicht, der war für ein Auslandssemester, meine ich sogar im ersten Semester bei uns mit im Jahrgang. Da kann ich mich aber, das ist ja doch schon ein Weilchen her, so gut erinnern. Aber wir waren irgendwas Anfang 20 in der Zahl, zwischen 21 und 24. Also schon auch eine Gruppe, wo man sagt, im zweiten Trimester war das, meine ich, da gab es ein Projekt, das war kein Praxisprojekt in dem Sinn, das hatte uns, meine ich, Nils Grannemann damals dann in den Jahrgang gegeben. Da haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt und damit war jede Gruppe um die 10 Leute groß. Und das ist eine Herausforderung. Also in so einem großen Team zu schaffen, auf eine gute Lösung zu kommen. Ich erinnere mich, wir haben uns dann in Untergruppen aufgeteilt, weil der Jahrgang dann doch verhältnismäßig so groß war, dass man gemerkt hatte, wow, da sind einige Leute, die damit zusammenkommen mit Ideen und Input.
Ja, absolut. Aber auch generell, was würdest du rückblickend sagen? Was war denn so ein prägender Moment von deinem ganzen Masterstudium an der HMS?
Oh, da gab es natürlich auch wieder viele. Ne? Also ich versuche es mal runterzubrechen auf ein fachlicher, ein weiterentwicklungsbedingter und vielleicht ein persönlicher. Also fachlich war ganz klar all die Themen, die Ulrike Meyer damals mit uns dann, ich sag mal, durchgejagt hatte. Also es war eine heftige Zeit. Ich denke, da spreche ich den einen oder anderen vielleicht auch aus der Seele. Wir haben wirklich sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit gelernt. Und das waren auch so ein bisschen diese Rahmenbedingungen, die ich am Anfang angedeutet hatte. Also Projektpläne bauen, die ganzen Beratungsprinzipien, die man dann auf die Praxisprojekte in kürzester Zeit anwendet. Es hat mich damals schon ein bisschen erschlagen, gebe ich zu, weil ja dann in der Kürze der Zeit zu all dem fachlichen Input dann noch so viel mit dazukommt. Aber rückblickend waren das auch die Elemente, die ich jetzt zumindest in meiner heutigen Rolle mit am häufigsten gebrauchen kann. Also das war das, wovon ich wirklich ganz, ganz stark profitiert habe, zu sagen, man hat verschiedenste Methoden, eben dann die Messages am Anfang zu positionieren, am Ende aufzubauen, die Storylines, Bottom-up, Top-down, die Projektpläne, dann die Hypothesenbäume. Also da gibt es ja ein ganzes Spielfeld an Sachen, die sie uns da mitgegeben hat. Das war schon wirklich sehr, sehr wertvoll, wenn ich da heute aus Praxissicht nochmal drauf schaue. Dann hatten wir gesagt, genau, weiterentwicklungsmäßig oder weiterbildungsmäßig hätte ich sogar fast gesagt, dass es die Art und Weise der Feedback-Kultur bei uns im Jahrgang war. Also durch die Praxisprojekte hat das auch nochmal eine neue Dimension angenommen. Aber ich kann mich schon erinnern, im ersten Trimester gab es bei uns damals diese Aufgabe, den Medienmarkt vorzustellen. Da hatten wir auch schon kleine Gruppen in Teams, wo wir dann die ersten Zwischenstände präsentieren sollten. Und mein Eindruck damals war, dass die Professoren damals dann auch besonders streng mit uns ins Feedback gegangen waren, um uns so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass uns hier halt nichts hinterhergetragen wird, sondern dass von uns einfach erwartet wird, wir denken mit, wir liefern ab und wir können aber auch damit umgehen. Und ich kann mich noch erinnern, dass dann damals dieser Begriff No-Brainer bei den Folien immer gefallen ist, nach dem Motto, ja, wer hat die Folie gemacht? Das ist ein absoluter No-Brainer. Und ich weiß, es war eine meiner Folien. Und dann steht man da und denkt sich, ja, aber ich habe mir was dabei gedacht und rutscht dann so in dieses Rechtfertigende. Und ich glaube, das habe ich ganz stark aus der Zeit in der HMS gelernt, dass man im ersten Moment dann doch nochmal innehält und erstmal zuhört, reflektiert und überlegt, okay, ist was dran oder nicht? Und dann einfach versucht, das Feedback wirklich als was Positives zu nutzen und zu sagen, okay, dann mache ich es im nächsten Schritt nochmal besser, sodass es einfach besser verständlich ist. So, das war einfach auch ein sehr schöner Baustein und das hat sich natürlich durch alle Praxisprojekte durchgezogen. Also mit Feedback waren wir definitiv am laufenden Band konfrontiert, aber auch wirklich im positiven Sinne, weil na, in der Arbeitswelt sieht es ja dann auch nicht anders aus. Und genau, dritter und letzter Punkt persönlich, ganz klar die Medienreisen. Also da hat es ja schon angedeutet, da kommen wir auch später nochmal dazu. Aber was wir da kulturell lernen durften oder auch erleben durften und wie toll da diese Programme organisiert waren und was wir da an Input bekommen haben, das war so eins meiner persönlichen Highlights, wo ich sage, das möchte ich rückblickend auch wirklich nicht mehr missen.
Ja, okay, da hast du gerade richtig viel Input gegeben. Ich kann auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle schon relaten, was die Feedback-Kultur angeht. Auch sehr schön, einfach schon mal für uns, glaube ich, gerade zu hören, das hat alles absolut einen Sinn, weil manchmal versteht man es in dem Moment noch nicht und ist dann einfach sehr, oh, okay, weil wie gesagt, man denkt sich Sachen, aber es ist schön zu hören, dass das absolut durchdacht ist und dass man den Sinn auch später auf jeden Fall noch erkennen wird.
Da bin ich fest überzeugt bin ich da.
Ja, und du hast noch gar nicht angesprochen das Thema Netzwerken, was ja auch ein fester Bestandteil von der Hamburg Media School ist. Was würdest du sagen, wie präsent war das Netzwerken während deines Masters hier und wie weit hat das dir für deine Berufspraxis geholfen?
Ja, also das Thema Netzwerken war natürlich auch ein ganz zentraler Bestandteil. Vor allem hatten wir Glück, ich bin ja noch der Jahrgang MM19. Wir waren ja gerade noch vor der Corona-Welle im Studium. Das heißt, bei uns gab es auch immer noch diverse Netzwerkveranstaltungen. Ich weiß leider nicht, wie sich das für die Jahrgänge danach dann verändert hatte. Ich denke mal, bei euch hat sich es mittlerweile auch wieder eingependelt. Zwischendurch kann es sein, dass es mal ein bisschen anders war, aber ich glaube, es gab immer Möglichkeiten und Wege, mit dem Netzwerk in Kontakt zu bleiben. Und bei uns war es eben immer so ein, ja, ich würde schon sagen, so ein freiwilliges Angebot. Also ich habe auch nicht jede Netzwerkveranstaltung damals mitgenommen, weil wir ja fachlich teilweise doch so ausgelastet waren, dass ich mich noch erinnern kann, dass ich dann nicht die Kraft hatte, noch irgendwie abends auf einen Stammtisch oder so zu gehen. Ich erinnere mich aber auch, dass es dann immer wieder so einzelne Sonderevents gab. Beispielsweise, da gab es mal so ein Dinner ganz am Anfang. Ich habe leider vergessen, wie dieses Dinner hieß. Aber da durften auch ein paar aus meinem Jahrgang mitfahren. Und da waren dann Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Positionen in der Medienbranche vertreten. Und dann hatte ich da abends am Tisch neben einem gesessen, der bei ProSiebenSat.1 in Hamburg gearbeitet hatte, also bei der Niederlassung. Und dann hatte ich ihm halt einfach ganz offen erzählt, ach, ich finde es so cool mit dem Fernsehen. Ich hatte da ja auch meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Und ich hätte ja so Lust, da irgendwie mal reinzuschauen. Wäre schön, wenn sich da irgendwie mit der Zeit mal was ergibt. So. Und dann hatte er irgendwie gemeint, naja, wenn du Lust hast, dann merkst dir einfach mal, wenn irgendwann meine Zeit für Praktika ansteht, sag Bescheid. Das war dann zum Beispiel sowas, wo ich mich riesig gefreut hatte, dass es einfach so in Anführungszeichen leicht sein kann, wenn man mit den Menschen spricht und einfach nur sagt, was wünscht man sich denn, wo würde man denn gerne hinkommen, dass man dann eine Tür geöffnet kriegt. Natürlich muss man auch immer, das ist das Thema beim Netzwerk, was man, glaube ich, auch immer dazu sagen muss, man muss natürlich auch immer selber durch diese Tür durchgehen. Also es war jetzt nicht so, dass es hieß, komm vorbei und du machst das und dann kriegst du den Job, sondern es waren ja immer dann trotzdem Bewerbungsgespräche mit dabei und verschiedene Steps. Das muss man einfach natürlich auch trotzdem mitdenken. Ich gehe aber auch stark davon aus, es geht keiner davon aus, dass es anders läuft. Aber das waren immer so die schönen Gelegenheiten. Wenn man da eine Chance bekommen hatte, habe ich immer gedacht, ich würde sie ganz gerne nutzen und mal ausprobieren. Aber im Nachgang war es dann nochmal deutlich wertvoller, was das Netzwerk angeht. Weil während dem Studium geht es maximal um Praktika oder um Kontakte knüpfen und einfach um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo kann man denn überall landen. Und im Nachgang, muss ich sagen, hatte ich dann auch nochmal die ein oder anderen Kontakte über Stellenausschreibungen, die wir ja beispielsweise im E-Mail-Verteiler bekommen hatten oder ähnliches, wo ich mich sehr gefreut habe, dass auch die dann gesagt hatten, sie machen einfach mal eine Tür auf und wenn ich durchgehen möchte, soll ich das gerne machen. Bestes Beispiel, ich weiß nicht, du kennst ihn vielleicht auch noch aus deiner Zeit bei der Zeit Verlagsgruppe mit Jannik Weißel. Das war zum Beispiel was, da war damals genau eine Stelle ausgeschrieben, wo ich mich bei ihm beworben hatte. Und das hatte dann damals fachlich für diese Stelle nicht gepasst. Ich kann mich dann aber erinnern, dass er meinte, er hat da im Hinterkopf, dass eben bei Zeit Sprachen gerade gesucht wird und ob ich da nicht mal Lust habe, vorbeizuschauen und mich da zu bewerben. Und das hatte ich dann eben gemacht. Und so kam das dann zum Beispiel zustande. Also auch ein sehr wertvoller Tipp, über den ich bis heute noch sehr dankbar bin.
Ja, witzig, wie die Zeit manchmal so verläuft. Und du hattest auch gesagt, bei dem Dinner, da saß du neben jemanden von ProSieben. Du hattest in der Sommerpause ja ein Praktikum dann bei ProSieben gemacht. Kam das darüber zustande oder war das auch eher...
Das kam darüber zustande, genau. Also ich hatte dann natürlich noch ein Bewerbungsgespräch beim Redaktionskollegen vor Ort und hatte dann so ein kleines Redaktionspraktikum gemacht, weil ich mir zu der Zeit dann auch eingebildet hatte, ich möchte unbedingt in der Redaktion landen, weil ich so spannend fand, zu sehen, wie die Kolleginnen und Kollegen in den Newsrooms sitzen und wie da wirklich dann im Sekundentakt die Breaking News reinkommen. Also natürlich mal mehr, mal weniger. Bei NTV war es schon eine andere Flughöhe als jetzt bei Sat.1 Regional. Aber bei Sat.1 Regional wiederum war der Vorteil, dass wir natürlich zu super vielen Veranstaltungen dann auch am Tag selber rausgefahren sind mit dem Kamerateam. Und ich habe dann aber auch gleichzeitig gesehen, wie unglaublich viel Arbeit da einfach drinsteckt, diese Beiträge so zu komprimieren. Ne? Also ich habe es schon kurz angedeutet, kompletten Zusammenhang verstehen, binnen kürzester Zeit runterbrechen und in drei Minuten reinkriegen, sodass am Ende dann der fertige Fernsehbeitrag steht. Und ich habe festgestellt, es braucht unfassbar viele journalistische Kenntnisse, um diesen Job dann auch wirklich gut ausfüllen zu können. Die hatte ich natürlich leider nicht. Also war das so einer der Meilensteine, die ich gesehen habe. Es macht total Spaß, da einfach mal hinter die Kulissen zu gucken. Aber ich glaube, für mich ist dann doch die Richtung im strategischen Bereich ein bisschen passender.
Voll spannend, aber richtig toll, weil dadurch ist es ja einem auch einfach möglich, die Medienwelt ist so breit gefächert, meintest du ja auch am Anfang, seinen persönlichen Weg zu finden, weil manchmal lebt man ja auch in einer gewissen Illusion und es ist dann ja voll gut, wenn man dadurch eine klarere Richtung bekommt, wo man hin möchte.
Absolut.
Und du klingst ein bisschen wie Queen of Networking. Hast du für uns als Studierende oder potenzielle Studieninteressenten irgendwelche Tipps, wie kann man gut netzwerken?
Ja, also es ist schön, dass es so klingt. Auch wieder so ein klassischer Fall Außen- versus Innenwahrnehmung, weil es waren auch viele Sachen mit dabei, wo ich mir damals gedacht hatte, ich erzähle den Leuten einfach mal, was ich gerne machen wollen würde und wenn sich irgendwas ergibt, freue ich mich und wenn nicht, dann nicht. Natürlich hatte ich jetzt nur von den Fällen erzählt, in denen es geklappt hat. Es waren aber auch wahnsinnig viele Fälle dabei, wo ich irgendwem was erzählt hatte oder wo ich dann auch mal meine Kontaktdaten rübergegeben hatte und gesagt hatte, sagt Bescheid, wenn ihr wen braucht. Und ich habe nie wieder was gehört. Aber ich glaube, das gehört auch dazu. Also wenn wir zum Thema Netzwerk sprechen, dann wäre mein ganz klarer Tipp, da trotzdem immer in einer gesunden Haltung aus, man erzählt den Leuten einfach gerne, was man machen würde und wofür man brennt und vertraut ein Stück weit drauf, dass diejenigen, die das sehen, die Info dann auch entsprechend nutzen. Und man drängt sich aber auch nicht auf. Also das ist, glaube ich, auch sehr wichtig im Netzwerkkontakt, dass man auch so ein Gefühl dafür entwickelt, wann es vielleicht auch einfach mal nicht passt. Und man ist auch einfach ein bisschen darauf vorbereitet, so war es zumindest ja dann rückblickend bei mir, dass auch sehr viele Sachen einfach nicht klappen. Aber das bedeutet nicht, dass man nicht gut genetzwerkt hat oder dass man auch fachlich nichts drauf hat, sondern dass es halt in der Konstellation oder zu dem Zeitpunkt einfach nicht geklappt hat. Aber dass einem bewusst ist, dass das dazugehört, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Baustein, weil es reicht ja im Grunde auch immer der eine Kontakt, mit dem es dann passt und wo sich dann was draus ergibt, wo es ja dann egal ist, wenn all die anderen Kontakte zwar gehört haben, was man gerne machen würde, aber es passt halt nicht. Also eine gewisse Resilienz würde ich trotzdem mitempfehlen und gleichzeitig einfach immer offen und unvoreingenommen schon erzählen, was man gerne machen möchte und darauf vertrauen, dass sich da im Netzwerk immer mindestens eine Person findet, die dann da auch vielleicht den Bedarf sieht und da weiterhelfen kann.
Oh, danke, das klingt richtig motivierend und richtig gute Tipps tatsächlich auch. Und Wie generell, du hast es auch schon mehrfach angesprochen, wir haben hier Trimester an der HMS, du hattest einen Werkstudentenjob, du hast dann das Praktikum in der Sommerpause gemacht, wo ja manche auch die wohlverdiente Sommerpause ein bisschen einfach nur genießen. Dann hast du auch noch nebenbei als Statistin vor der Kamera gearbeitet. Wie hast du das alles unter einen Hut bekommen? Erzähl uns, wie du das machst, weil ich glaube, da würden sich viele drüber freuen.
Ja, also ich muss gestehen, dass ich hatte es ja ganz am Anfang mal kurz angedeutet, das war tatsächlich die Phase, in der ich aber auch festgestellt habe, ich habe mich übernommen. Also muss man einfach auch mal ganz klar so sagen, irgendwie war das mit den Werkstudentenjobs dann einfach trotzdem auch noch mal eine gute Gelegenheit, die ich auch mit reingenommen hatte. Damit ging aber beispielsweise auch einher, dass wir in der einen Praxisprojektrunde im Team dann auch mal, ich möchte nicht sagen, wir hatten Streit, aber wir hatten eine größere Auseinandersetzung, weil ich natürlich nicht mehr so fix einplanbar war wie zuvor durch diese Werkstudentenjobs. Mhm. Und das war dann was, wo ich gemerkt habe, oh wow, ich werde gerade irgendwie keiner Seite mehr zu 100% gerecht. Also die Teamseite ist enttäuscht, dass ich irgendwie doch bei dem einen oder anderen Treffen mal fehl oder dann auch die Vorbereitungen aufgefangen werden mussten. Und auch beim Werkstudentenjob war ich natürlich dann oft gestresst, weil ich gemerkt habe, man tanzt irgendwie wie auf zwei Hochzeiten gleichzeitig. Mhm. Also ich hätte es rückblickend, glaube ich, trotzdem nochmal so gemacht, weil man in der Kürze der Zeit doch sehr viel an Erfahrungen mitnehmen konnte und weil ja auch die Erfahrung, es irgendwie nicht hinzukriegen und trotzdem eine Lösung finden zu müssen, auch eine Erfahrung ist. Mhm. Aber es hat mich auch sehr viel gekostet. Also es wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich kann es uneingeschränkt so weiterempfehlen, okay, sondern ich würde schon stark empfehlen, dass man sich gut zeitlich so ausrichtet, dass man sagt, man ist sich bewusst, dass man auf beiden Themen gleichzeitig dann immer noch genug liefern kann, ohne da irgendwie an der einen oder anderen Stelle dann an Qualität zu verlieren. Und die Sachen, die du da angesprochen hattest, genau mit den Statistenthemen, die haben sich tatsächlich durch einen ganz anderen Zufall ergeben. Die hatte ich dann kurzzeitig mal in der Sommerpause mit eingebaut. Aber das war auch sowas, wo ich einfach mal ausprobiert habe. Ne? Es war was anderes und ich habe auch da festgestellt, so vor einer Kamera zu stehen, vor allem bei Live-Aufzeichnungen, ist einfach so gar nicht meins. Und deswegen war ich auch froh, als dieses Kapitel dann relativ schnell wieder durch war, weil die Erfahrung hatte man gesammelt. Aber ich habe da einfach auch noch mal mehr gemerkt, dass das, worauf ich mich wirklich konzentrieren möchte, einfach dieser strategische Bereich ist. Ne? So im Hintergrund dann da die ein oder anderen Projekte zu entwickeln, Strategien auszuarbeiten und da mehr aus dem Background zu unterstützen, als dann vor der Kamera.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Background, da springe ich mal direkt zu eurer Medienreise, weil ihr wart ja in Rio de Janeiro, erstmal richtig coole Location, also
absoluter
Traumreise eigentlich für eine Medienreise. Und erstmal, wie war das denn? Und zweite Frage, du hast da auch eine Doku gedreht,
ja,
gerne dazu mehr Insights.
Ja, also die Reise selber, die war wirklich wahnsinnig spannend, zumal wir sind ja 2019 sind wir da ja hingeflogen. Mhm. Und es war genau das Jahr, in dem Präsident Bolsonaro frisch im Amt angetreten war. Mhm. Das war natürlich dann besonders spannend, da mal bei den Unternehmen reinzuhören. Was verändert sich für euch jetzt auch politisch? Gerade so die Nachrichtenunternehmen waren für mich unfassbar spannend. Und das war so ein bisschen in der Phase, wo ich dann auch auf diesen Trichter aufgesprungen war, dass ich ja eigentlich doch ganz gerne vielleicht redaktionell arbeiten wollen würde. Und das war was ich schon immer sehr an der HMS geschätzt habe. Dadurch, dass wir verhältnismäßig im Vergleich zu großen Unis wirklich eine überschauliche Größe im Jahrgang haben, dass die Professoren immer grob wussten, wer welche Stärken hat oder wer sich in welche Bereiche weiterentwickeln möchte. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass Nils Grannemann damals auf mich zukam und dann eben meinte, naja, er weiß eben, dass ich ja grundsätzlich gerade Lust habe, in diese Richtung zu denken und ob ich nicht einfach die Medienreise mal nutzen möchte und mich an dieser Doku mal ausprobieren will. Das fand ich eine total schöne Gelegenheit und habe mich da auch einfach gefreut, dass eben sowas auch mitgedacht wird und dass eben dann genau die Leute auch einfach angesprochen werden teilweise, wenn sie eben da gerne mal was ausprobieren wollen. Ich muss aber auch rückwirkend sagen, ich glaube, es war was, wo man dann auch nochmal festgestellt hat, es liegt mir halt jetzt nicht so hundertprozentig. Also es hat Spaß gemacht, die Doku, keine Frage. Aber wir hatten dann auch eine Kommilitonin mit dabei, die aus dem Videobereich kam und die hatte dann zeitgleich eben so eine Doku über die Reise, also von unserem Jahrgang gedreht. Und die war so unfassbar gut und so unfassbar professionell geschnitten. Das ist natürlich meine redaktionelle Doku dagegen ein bisschen unter den, ich lasse sie gerne dann doch unter den Tisch fallen. Also ich habe mich über die Gelegenheit gefreut und ich hoffe, für den oder die ein oder andere war vielleicht doch was Hilfreiches mit dabei. Aber das ist halt das Schöne, ne? Ausprobieren und auch gerne mal feststellen, das ist es vielleicht nicht und davon geht aber die Welt nicht unter, sondern man hat gelernt, man hat rausgefunden, was man vielleicht in Zukunft machen möchte, was vielleicht auch nicht mehr, und hat einfach Chancen und Gelegenheiten genutzt.
Richtig toll, ja. Also würde ich so unterschreiben von meinen bisherigen Erfahrungen an der HMS. Aber was bei dir ja trotz der ganzen Versuche, die du hattest Richtung Redaktion, ist ja die Neugierigkeit auf News ganz stark bei dir geblieben, weil du hast ja auch deine Masterarbeit in Zusammenarbeit mit ARD geschrieben. Das ist ja absolut nicht alltäglich. Ja. Und es ging dort um die Auswirkungen von Social-Media-Aktivitäten der Tagesschau auf Glaubwürdigkeit und Authentizität der Marke. Also wie kam es erstmal zu diesem Projekt und magst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, um was es genau ging?
Ja, gerne. Also tatsächlich kam das auch wieder auf eine sehr ähnliche Art und Weise da dazu. Ich hatte damals dann eben genau mit Andreas Wrede, der hat ja auch super viel mit unserem Jahrgang zu tun gehabt, also von Vorlesungen über Gastgespräche, der war da immer sehr stark involviert und auch das war eben so eine Gelegenheit, die ich da mal in Anführungszeichen geschaffen hatte. Ich wusste ja, dass er aus dem journalistischen Bereich kommt. Und hatte auch ihm dann eben erzählt, dass ich eigentlich wahnsinnig Lust hätte, da tiefer einzusteigen und dass mich eben auch das Thema Nachrichten so interessiert. Und dann war er da so nett und meinte eben, dadurch, dass er ja so gut vernetzt ist in dieser Branche, dass er da eben einen Kontakt hätte. Und wenn ich Lust habe, kann ich da einfach mal was pitchen und dann schauen wir mal, ob sich da was ergibt. Und dann hatte ich eben 3 so Themenvorschläge ausgearbeitet, hatte dann die Kollegen bei ARD aktuell einmal angeschrieben und hatte eben gefragt, ob es denn theoretisch möglich wäre, dass ich da eben meine Masterarbeit in Zusammenarbeit mit der Firma schreiben dürfte, weil es natürlich dann auch klar war, wenn ich das Thema so auf die Firma ausrichten möchte, dann braucht man ja auch ein Stück weit die Unternehmensdaten, um das wirklich auch valide belegen zu können. Und tatsächlich war dann bei einem von den 3 Vorschlägen ein Thema dabei, wo die ARD dann gesagt hatte, ach cool, dann lass uns das gerne machen. Und dann habe ich da eben genau so diese Masterarbeit dann eben schreiben dürfen. Und eben dann das Thema beleuchten dürfen. Das war ja auch noch mal ein bisschen eine andere Zeit, auch zurückgespult zu 2019. Da war ja die Tagesschau, glaube ich, gerade bei 1 Million Follower auf Instagram, was auch schon durchaus präsent war. Aber es war eben doch noch mal eine andere Zeit, also vor TikTok und eben allem, wo wir jetzt heute ganz anders drauf schauen. Da tut sich in 7 Jahren doch noch mal viel. Und damals hatte man immer noch so ein bisschen diesen Gedanken gehabt, dass seriöse, etablierte Medienmarken ja eigentlich nichts auf Social Media verloren haben. Und die Tagesschau war aber schon damals so ein moderner Vorreiter, dass ich eben anhand von deren Case versuchen wollte zu beweisen, sage ich mal, mit Datenlage und allem, was man da hat, dass es eben durchaus ein Erfolg werden kann und eigentlich in der heutigen Zeit auch unverzichtbar ist.
Ja, absolut cool. Richtig, richtig tolle Masterarbeit. Ich glaube, da sind viele aus unserem Jahrgang auch neidisch über die Themenwahl, die du da hattest. Das ist einfach super einzigartig.
Ja, das war schon schön.
Das glaube ich dir. So, dann machen wir mal hier einen Cut für die HMS-Zeit und springen mal in deinen Werdegang nach der HMS. Weil da ging es ja dann tatsächlich, nachdem du dich in den Norden vorgetastet hast, erstmal wieder zurück nach München zum Bayerischen Rundfunk. Also doch wieder Richtung News sehr stark. Wie kam es dazu? Was war da deine Rolle?
Ja, also das war tatsächlich auch eher, glaube ich, ein Zufall, also mehr Zufall als geplant, sagen wir es mal so, weil wir hatten ja im November 2019 unser Studium abgeschlossen und die Bewerbungsphase ist damit komplett in die Corona-Zeit gefallen. Und ich hatte dann damals das Glück, dass trotz Corona-Zeit beim Bayerischen Rundfunk in München eben eine Stelle ausgeschrieben war. Die war zwar befristet, aber das war genau das, was ich machen wollte. Und ich hatte mich dann eben beworben. Und ich gehe rückblickend auch stark davon aus, dass natürlich dann auch der Kontakt über die ARD, also nicht der direkte Kontakt, aber dadurch, dass ich mich inhaltlich schon mit den Themen der ARD befasst hatte in der Masterarbeit, dass das einer der ausschlaggebenden Punkte war, der da vielleicht den ein oder anderen Vorteil gebracht hatte. Natürlich weiß ich es nicht, aber dadurch, dass es ja doch dann auch eine Senderfamilie ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass das eben einer dieser Meilensteine war, der da so ein bisschen einen kleinen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen geschaffen hatte und durfte dann da eben genau 2 Jahre lang im Marketing lernen, wie man die Formate vom Bayerischen Rundfunk gut vermarktet, wie man Brandkampagnen aufsetzt. Also es war eine wahnsinnig spannende Zeit auch.
Ja, okay. Und dann bist du bei News ja eigentlich geblieben. Dann kam der Switch zu der Zeit Verlagsgruppe, genauer gesagt zu Zeit Sprachen, aber mehr Richtung Strategie, Business Development und dann später noch auch wieder Richtung Social. Was würdest du sagen, wie fühlt es sich an, in einem Haus zu arbeiten, wo noch sehr viel im Print gedacht wurde und noch nicht so Richtung Online zu gehen, vor allem, weil du ja mit dem Online-Background ja eigentlich kamst?
Ich glaube, das ist immer so eine zweischneidige Sache aus Herausforderungen und Chancen. Also zu dem Zeitpunkt, zu dem ich damals gestartet hatte, das sagst du ganz richtig, damals waren die Herausforderungen halt wirklich sehr groß, weil genau die Verteilung ein bisschen untypisch war im Vergleich zur damaligen zu damaligen Wettbewerbern. Gerade eben auch im Segment Sprachangebote ist es ja eigentlich ein sehr digital starker Wettbewerb. Also das waren so die Herausforderungen, vor denen wir damals im Business Development gestanden hatten. Und gleichzeitig bieten solche Zeiten natürlich auch unfassbar viel Chancen. Also gerade aus strategischer Sicht. Ne? Man kann Konzepte entwickeln, man kann überlegen, über welchen Hebel kann man versuchen zu wachsen. Also ich hatte dann damals beim Business Development den Schwerpunkt auf den strategischen Markenaufbau gelegt und mit der damaligen Geschäftsführerin eben auf unterschiedlichsten Weisen überlegt, wie können wir einfach die Marke groß machen, wie können wir wachsen, wie können wir im Digitalen so in den Wettbewerb einsteigen, dass man an uns dann quasi auch nicht mehr vorbeikommt. Und ich glaube, man muss da in einer sehr herausfordernden, oder man gerade wenn man in einer sehr herausfordernden Situation ist, sagen wir es mal so, dann macht das Überlegen der Chancen auch nochmal ganz anders Spaß, weil man halt so viele verschiedene Optionen durchprobieren und einfach auch mal testen kann. Wir hatten dann mit Daten belegt, welcher Weg funktioniert nicht, wo müssen wir nachjustieren, wo müssen wir auch komplett umschwenken. Das war eine super spannende Zeit, die ich auch nicht mehr missen möchte.
Das glaube ich dir. Und dann natürlich kam danach aber auch noch mal ein kleiner Switch. Da hast du wieder gewechselt, aber den News immer noch treu geblieben. Und zwar bist du ja dann zum Handelsblatt ins Brandmanagement gegangen. Warum gab es noch mal einen Switch? Was hat dich gereizt?
Ja, also tatsächlich war das auch so ein bisschen den Umständen geschuldet, weil es dann bei Zeit Sprachen ja auch einen Geschäftsführerwechsel gab. Und ich war ja in meiner damaligen Position über das Business Development als Stabsstelle an die Geschäftsführerin angedockt. Also du weißt das, aber vielleicht der Vollständigkeit halber kurz der Einschub zur Struktur. Genau, die Zeit Sprachen GmbH ist ja eine 100%ige Tochtergesellschaft der Zeit Verlagsgruppe und hat deswegen eben aber auch nochmal eigene Strukturen, also auch eigene Geschäftsführung. Und so kam das eben zustande, genau, dass ich damals in dieser Stabsstelle dann direkt an die Geschäftsleitung berichten durfte. Und mit dem Wechsel der Geschäftsleitung hat sich dann natürlich aber auch meine Rolle im Hinblick auf den strategischen Markenaufbau stark verändert. Und es kamen einfach auch neue Prioritäten des Unternehmens auf. Und wir hatten im Zuge dessen dann auch geschaut, wie sich meine Rolle entsprechend verändern kann oder wie wir das vielleicht auch entsprechend anpassen können. Und haben dann dabei aber auch relativ schnell festgestellt, dass diese neuen Schwerpunkte halt nicht mehr zu meinem Profil passen und umgekehrt. Und damit war dann einfach klar, auf kurz oder lang werde ich mich jetzt einfach anfangen umzuschauen und dann doch nochmal zu versuchen, was Neues zu finden. Und zu genau dem Zeitpunkt war dann eben auch bei der Handelsblatt Media Group die Rolle als Brandmanagerin ausgeschrieben. Das hatte ich dann einfach mal probiert in meiner Bewerbung und habe mich dann eben sehr gefreut, als es dann tatsächlich auch geklappt hatte, weil es ja dann auch quasi doch irgendwie in der Verlagsfamilie geblieben ist, wenn auch auf Holzbrink-Ebene. Aber das war sehr schön, dass sich dann da direkt eine neue Gelegenheit ergeben hat.
Ja, super. Und da ist es ja auch aktuell deine Rolle und das ist auch in München, richtig?
Richtig. Also man muss dazu sagen, mein gesamtes Team sitzt natürlich in Düsseldorf, aber genau, wir haben einen Münchner Standort mit Redaktionsbüro und wir sind beim Handelsblatt eben so aufgestellt, dass man auch problemlos aus anderen Städten remote arbeiten kann und genau, die Chance habe ich genutzt und mich da auch sehr drüber gefreut, dass das möglich war.
Ja, voll. Dann bist du ja Bayern im Herzen wirklich immer ein bisschen treu geblieben.
Ja, nach dem Studio auf jeden Fall. Jetzt zumindest. Mal schauen, wo es dann vielleicht doch nochmal hingeht, aber zumindest aktuell, ja.
Ja. Wem du natürlich oder welche Aktivität du auch immer treu bleibst, sind ja die HMS-Medienreisen. Also ich habe mir sagen lassen, dass es niemanden gibt, der auf so vielen Medienreisen immer am Start ist wie du. Also du warst in San Francisco dabei, du warst bei New York noch dabei und natürlich bei deiner eigenen Medienreise. Was reizt dich daran, immer wieder mitzukommen und ja, dich auf dieses Abenteuer am Ende des Tages zu begeben?
Ja, also ich hatte es ja schon am Anfang angedeutet, dass das einfach damals auch mit unserer Medienreise so einer der spannendsten Erfahrungen war, die ich bis dato je gemacht hatte. Und ich finde, es ist auch so absurd und gleichzeitig so schön, wenn man sich mal überlegt, dass auf dieser großen, weiten Welt, egal wo man hinfliegt, irgendwie immer jemand aus der Medienbranche sitzt, den man entweder über die HMS in Anführungszeichen kennt, also den vielleicht dann zumindest die HMS kennt, oder es ist ein Kontakt von jemandem, der auch mal an der HMS gewesen ist. Also ich habe bei jeder einzelnen Medienreise völlig beeindruckt feststellen dürfen, dass egal wo wir hinfliegen, es ist immer möglich, da ein Programm aufzusetzen, weil da irgendwer arbeitet, der wen kennt, der wen kennt. Und dieser Vertrauensvorschuss, den man da ja dann als Gruppe bekommt, dass diese Menschen einem da Einblick in den Arbeitsalltag geben und in ihre Welt und auch teilweise in die Unternehmen, in die Headquarter wirklich einladen und einem da Touren geben und man da einfach angucken kann, wie die am anderen Ende der Welt arbeiten und wie deren Unternehmen aussieht. Das finde ich wahnsinnig schön und ich glaube, dass es auch eine ganz großartige Gelegenheit ist, auch die eigenen Perspektiven nochmal zu erweitern, weil natürlich muss man auch dazu sagen, je nach kulturellem Unterschied kommt auch nochmal mehr oder weniger Lerneffekt dazu. Das ist natürlich auch nochmal ein entscheidender Faktor. Aber es sind wirklich Dinge und Themen, die ich einfach jedem nur wärmstens ans Herz legen kann, weil ich wahnsinnig schön finde, wie familiär das jeweils immer vor Ort ist und wie gesagt, mit welchem Vertrauen man uns dann da Einblicke gibt und da teilweise Perspektiven eröffnet, die man selber so gar nie mitgedacht hätte. Also das finde ich immer wahnsinnig spannend und bereichernd.
Was war von den drei Reisen, die du gemacht hast, so deine Lieblingsreise, was würdest du sagen?
Boah, das ist wirklich schwer zu sagen. Also San Francisco war schon wirklich sehr, sehr toll. Die war mir persönlich auch sehr wichtig, weil wir da auch ein extrem hochkarätiges Programm hatten. Also mein persönliches Highlight war und ist einfach Netflix. Ich meine, das muss man auch erstmal schaffen, da durch die Räumlichkeiten von Netflix geführt zu werden. Das war so mein großer Traum. Irgendwie war dieser Traum vom Fernsehen ja immer noch da. Und dann, na gut, knapp 10 Jahre später ist es natürlich nicht mehr Fernsehen, sondern dann Streaming. Aber das war extrem beeindruckend und gleichzeitig hatten wir da auch einen Termin bei einem der Alumni, der einfach mal in San Francisco ein komplettes Musiklabel gegründet hatte. Und der war so eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit. Also ich glaube, die Mischung an Kontrasten war da besonders schön. Aber kulturell würde ich sofort sagen Brasilien, weil Amerika doch einfach noch mal näher an unseren europäischen Kulturen dran ist, wie beispielsweise Südamerika. Und da geht dann natürlich gleich mit einher, dass man auch kulturell noch mal ganz anders was dazu lernen kann.
Ja, das glaube ich dir. Würdest du generell sagen, welche Fähigkeiten sind denn heute oder Skills besonders wichtig, um in der Medienbranche Fuß fassen zu können und vielleicht auch eines Tages mal richtig erfolgreich zu werden?
Ich würde auf jeden Fall sagen, Flexibilität, Neugier und auch Motivation, weil ich auch glaube, dass jetzt all diejenigen, die zur aktuellen Zeit in der Medienbranche starten wollen, auch nochmal ganz andere Herausforderungen haben, als wir sie damals hatten. Das ändert sich ja alles unfassbar schnell und wirklich sehr, sehr rasant. Und ich glaube, dass das Geheimnis für die heutige Zeit einfach ist, dass man durch diese Neugier, die man mitbringt, auch automatisch beweist, egal in welche Richtung sich die jeweiligen Medien oder auch die Branche entwickelt, in der man gerade arbeitet, man ist anpassungsfähig. Man hat die Tools und die Möglichkeiten, sich in neue Umgebungen einzudenken. Man hat immer irgendwie noch mal eine neue Idee in petto, um zu sagen, hey, wenn man das jetzt gerade probiert hat und das funktioniert nicht, dann geht man es noch mal komplett disruptiv an und probiert einen anderen Weg. Das hatte ich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass das ja auch genau die Dinge sind, die wir in den Praxisprojekten so auch in der Theorie immer lernen durften. Und ich glaube, das elegant in die Praxis zu übersetzen und diese Flexibilität nicht zu verlieren und zu wissen, es kann sich binnen weniger Jahre einfach so viel verändern, dass die ganze Branche um 180 Grad gedreht wird. Aber man findet einen Weg und man wird da irgendwie schauen, dass man sich da mitentwickelt. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, um da auch auf lange Sicht erfolgreich sein zu können.
Würdest du sagen, dass die HMS sich darauf gut vorbereitet hat? Weil die Medienbranche bringt ja Herausforderungen mit, genauso wie die HMS. Also würdest du sagen, du warst gar nicht mehr so überrascht über das alles?
Würde ich schon sagen, ja. Zumal wir in den Praxisprojekten auch oft den Fall hatten, dafür gibt es ja diese Schulterblicke, dass man am Anfang den Auftrag bekommt und man steckt dann da einen Monat lang sämtliche Energien in Recherchen und Analysen und ist sich ganz sicher, man hat den Auftrag richtig verstanden. Und dann kommt der erste Schulterblick und dann sagt das Unternehmen, so haben wir es gar nicht gemeint. So, das ist die falsche Richtung. Und dann muss man alles in kürzester Zeit wieder über Bord werfen und auch loslassen können. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil das wird in der beruflichen Laufbahn, wenn sich viel verändert, ja automatisch auch der Fall sein. Man muss von alten Wegen loslassen, man muss von alten Traditionen loslassen können und einfach unvoreingenommen und offen zu versuchen, die neuen Wege trotzdem genauso gut zu gehen. Also ich glaube, das ist so der schönste Transfer, den man da vielleicht nochmal schlagen kann und der zumindest für mich auf die Art und Weise entstanden ist. Ja.
Okay. Und für wen würdest du denn den MBA an der Hamburg Media School empfehlen?
Also auf jeden Fall würde ich sagen, es ist definitiv das Richtige für Leute, die auch wissen, sie möchten in die Medienbranche. Also da ist es wirklich eine der Top-Anlaufstellen, wenn nicht sogar die Top-Anlaufstelle. Natürlich persönliche Meinung, aber wenn du mich so fragst. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es gut geeignet ist für Leute, die einfach Lust auf Praxisbezug haben und die auch mal ihre Komfortzonen verlassen wollen oder die lernen wollen, wie man damit umgeht. Also ich durfte auch sowohl im Jahrgang über mir als auch unter mir und in meinem beobachten, dass die Karrierewege danach wirklich so vielfältig waren. Also es sind auch nie alle in der Medienbranche geblieben, sondern es gab auch immer Leute, die nochmal komplett die Branche gewechselt hatten. Aber dadurch, dass wir ja auch über diese ganze Beratungsdenke von Ulrike Meyer und über die Praxisbezüge so viel an Tools gelernt haben, die sich auf unterschiedlichste Weise anwenden lassen, ist es quasi auch in meinen Augen eine gute Gelegenheit, das einfach mal mitzunehmen und danach aber vielleicht nochmal in einer komplett anderen Branche Fuß zu fassen, halt mit dem großen Vorteil, dass man sich in Medien gut auskennt. Also es gibt ja kaum eine Branche mittlerweile, die nicht auf irgendeine Art und Weise auch mit Medien zu tun hat. Deswegen denke ich, dass es eine super Voraussetzung für die unterschiedlichsten Richtungen sein kann.
Okay. Und was sollten BewerberInnen denn potenziell mitbringen, fachlich oder persönlich? Du hattest eben schon das Wort so Neugier gesagt. Ja. Fallen dir noch weitere Eigenschaften ein?
Ja, auf jeden Fall Motivation. Weil ich glaube, wenn man nicht den Drive hat, diese 2 Jahre für sich auch wirklich voll und ganz nutzen zu wollen, dann wird es sehr, sehr heftig. Also dann hätte ich die Sorge, dass man da in dem Studiengang auch nicht glücklich werden kann. Also sollte einem schon bewusst sein, dass man da wirklich ein Stück weit einfach auch arbeitet. Also es ist Studieren und Arbeiten zugleich, ob mit oder ohne Werkstudentenjob. Mhm. Ich glaube, das muss einem bewusst sein. Aber diese Schönheit der Chancen, die sich damit eben auch alle ergeben, ich finde, die machen es wieder wett. Also deswegen hätte ich gesagt, eine gesunde Mischung aus Motivation, Resilienz und Optimismus ist vielleicht auch nicht verkehrt.
Okay, und allerletzte Frage, Hand aufs Herz. Was sollten potenzielle BewerberInnen vor dem Studium wissen, um sich klarzumachen, was sie vor sich haben in den nächsten 2 Jahren?
Das ist eigentlich wirklich wie eine sehr harte Arbeitswelt in 2 Jahren kompakt zusammengedröselt ist. Aber, und das hatten wir vorhin ja auch schon kurz besprochen, ich glaube eben, dass, wie gesagt, diese teilweise doch sehr harten Feedbackrunden, dass die Teil des Prozesses waren. Also die haben schon darauf abgezielt, einen gut auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Ich glaube auch, dass der extrem hohe Workload darauf ein Stück weit abzielt, dass man einfach lernt, wie man Zeit managt, wie man mit seinen Kapazitäten haushaltet. Also es sollte einem bewusst sein, es ist nicht das klassische entspannte Studium mit jeweils 2 Semesterferien, in denen man sich immer noch mal schön erholen kann, sondern dass einen schon wirklich sehr, sehr viel Input erwartet, aber eben auch mit dem entsprechenden Output am Ende.
Super, Ramona, das ist ein absolut tolles Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf die Folge.
Ja, danke dir, Mireille. Und nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch schon sehr gespannt.